von Asch bis Zips. Podcast des Deutschen Kulturforums Östliches Europa. Fünfte Folge: Ein Nomade in Europa. Die Heimaten des Winfried Smatschny aus Niederschlesien. Ein Podcast aus dem Heimatenzyklus von Renate Zöller. Am Mikrofon Renate Zöller im Gespräch mit Winfried Smatschny. Moderation Vera Schneider. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts von Asch bis Zips. Vielleicht erinnern Sie sich noch an unsere Folge im März. Da haben wir begonnen mit dem Heimatenzyklus von Renate Zöller. Wir haben damals sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und freuen uns sehr, heute diesen Zyklus fortsetzen zu können. Wir werden uns dabei zunächst nach Niederschlesien begeben, dann aber auch weiter westlich und in überraschende Gebiete von Europa. Im Mittelpunkt des Podcasts heute steht Winfried Smatschny. Wenn Sie das Kulturforum schon ein bisschen länger kennen, vielleicht schon mal auf unseren Veranstaltungen waren oder Publikationen von uns gelesen haben, dann wird Ihnen dieser Name sicherlich bekannt vorkommen. Winfried Smatschny ist Ministerialdirigent AD und sozusagen der Mann der ersten Stunde beim Kulturforum. Wir sind ja ein eingetragener Verein und wurden im Dezember 2000 gegründet. Und Winfried Smatschny war damals und ist auch heute noch unser Vorstandsvorsitzender. Falls Sie Polnisch sprechen, wird Ihnen schon aufgefallen sein, dass Smatschny oder korrekt ausgesprochen Smatschne aus dem Polnischen kommt und lecker heißt. Und hier wird es auch schon ganz typisch für das Glatzer Ländchen, für die Region, aus der Herr Smatschny kommt. Er stammt nämlich aus einer deutschsprachigen Familie, hat aber trotzdem einen polnischen Namen. Warum Herr Smatschny, ganz abgesehen von seinem Namen und seiner Rolle hier im Kulturforum, so ein ergiebiger Gesprächspartner für einen Heimaten-Podcast ist, davon können Sie sich gleich selbst ein Bild machen. Ich übergebe an meine Kollegin Renate Zöller.
Hallo Herr Smatschny. Lieber Herr Smatschny, ich habe einmal versucht, anhand Ihres Lebenslaufs nachzuvollziehen, an wie vielen Orten Sie eigentlich alles gelebt haben. Sie sind in Schlesien geboren, Sie haben aber auch in Weil gelebt, in Offenburg, in Freiburg, in Münster. Sie haben 7 Jahre lang in Den Haag, in den Niederlanden gearbeitet und 4 Jahre lang in Paris. Jetzt leben Sie schon viele Jahre in Berlin und arbeiten für das Kulturforum in Potsdam. Heißt das, dass Sie ein heimatloser Mensch sind oder darf man Ihnen umgekehrt zu sehr vielen Heimaten gratulieren?
Die Tatsache, dass ich so viel wie ein Nomade herumgezogen bin, sagt ja an für sich schon auch etwas darüber aus, welches Problem ich mit Heimat habe oder hatte. Sonst wäre das vielleicht ganz anders gegangen. Wenn ich in Schlesien geblieben wäre, wer weiß, ob ich als Nomade dann durch Europa gezogen wäre. Ich habe im Grunde genommen nach einer bestimmten Zeit immer versucht, in irgendeiner Weise ein Heimatgefühl aufzubauen. Das passiert natürlich nicht im ersten Jahr, wenn man woanders ist. Das dauert immer etwas. Also gelungen ist es mir aber an den meisten Orten schon, weil ich immer etwas länger da war. Es fing damit an, dass nach der Vertreibung wir in Niedersachsen gelandet sind. Da war ich 5 Jahre, habe ich auf dem Dorf gelebt. Das hat mich schon gerade in der Kindheit sehr intensiv beschäftigt, denn man sprach dort Niederdeutsch platt, das ich ja nicht konnte. Ich habe es aber gelernt und konnte mit den Bauern auch platt sprechen. Von daher gesehen ist die Sprache natürlich auch ein Mittel, sich zu Hause, sagen wir einmal zumindest, zu fühlen. Und ich kann immer auch nur sagen, vom Nachhinein her, habe ich ein Heimatgefühl entwickelt in der Zeit oder nicht? Und dann kam die Schulzeit am Gymnasium, erstmal im Rheinland. Das war aber nur eine kurze Episode, da habe ich kein Heimatgefühl. Aber dann das Gymnasium bis zur 13., bis zum Abitur. Das ist auch eine Zeit von 6 Jahren, da weiß man schon, wo man zu Hause ist. Und dann kam die Studienzeit, die war am längsten natürlich in Freiburg im Breisgau. Und von daher gesehen habe ich gerade in Südbaden, wo ich dann später auch im Schuldienst war, ein sehr intensives Heimatgefühl entwickelt, habe es auch in den Niederlanden entwickelt. Da war ich 7 Jahre, das reicht auch, um so etwas zu tun. Und Es gelingt natürlich am ehesten auch dann, wenn man mit dem ursprünglichen Heimatbegriff, das heißt der ursprünglichen Heimat, aus der man geburtlich kommt, wenn man damit in der Zeit Probleme hat, weil man nicht hin kann.
Ich freue mich, das zu hören, Herr Smatschny, denn im Grunde finde ich diese Idee, dass man mehrere Heimaten haben kann, dass man sich einfach auch eine neue Heimat aufbauen kann, wenn man die alte verliert, sehr, sehr schön. Und gleichzeitig stelle ich ganz oft in meinen Gesprächen fest, dass da schon irgendwie eine, ja, ich sag mal, eine Priorisierung ist bei den Leuten, wenn sie dann wirklich so nachdenken, wo habe ich mich denn wirklich beheimatet gefühlt, dann ist das sehr, sehr häufig, wird es dann doch etwas weniger. Wie ist das bei Ihnen, bei all Ihren Heimaten, die Sie gefunden haben? Gibt es da für Sie eine Art Priorisierung?
Es gibt ein Ranking bei mir, zweifellos. Wobei ich Schlesien selber von vornherein einmal ausblende. Das ist eine Sache, die ist gesetzt und da kann man auch nicht mehr, im Grunde genommen kann man gar nichts dran machen. Und was die anderen Länder angeht, so würde ich sagen, ich habe am längsten bisher eigentlich eben in Südbaden gelebt. Im alemannischen Sprachraum, das ich ja auch während meines Germanistikstudiums lernen musste, alemannisch, das hat mir auch einen Zugang gegeben zu den Menschen, die dann eben dann noch ihren Dialekt sprechen. Also da ist sicher Südbaden, steht ganz sicher zweifellos an erster Stelle. Da sind auch meine Kinder geboren, da habe ich geheiratet, das ist ganz klar. An zweiter Stelle eindeutig die Niederlande. Da habe ich 7 Jahre gelebt. Das ist doch eine relativ lange Zeit. Die prägt einen doch sehr. Und da würde ich sagen, also in der Reihenfolge. Und dann eben sind die anderen auch, die ich ja auch nach wie vor besuche. Aber ja, so wäre das im Grunde genommen.
Einige Wissenschaftler, wie zum Beispiel auch die Soziologin Beate Binder, sagen, dass man sich Heimat schaffen muss. Also zumindest als Erwachsener, als Kind wird man in die Heimat hineingeboren, glücklicherweise. Als Erwachsener, wenn man dann in eine neue Umgebung kommt, muss man sich diese Heimat sehr aktiv schaffen, indem man sich mit dem Ort oder auch mit den Menschen vor allen Dingen dort verbindet. Wie würden Sie das sehen? Haben Sie sich aktiv mit Ihren neuen Heimaten verbunden oder hat sich das für Sie eher zufällig ergeben?
Also was das Ausland auf jeden Fall, was Frankreich und die Niederlande angeht, so war es ja meine Aufgabe, auch beruflich intensiv Kontakt mit der jeweiligen Gesellschaft aufzunehmen. Als Lehrer an den deutschen Schulen, als Chef des Goethe-Instituts in Den Haag, da war das ja notwendig, im Grunde genommen, diesen Kontakt herzustellen. Also es war nicht nur ein inneres Bedürfnis, sondern es war eigentlich auch Pflicht, es zu tun. Und insofern haben sich Pflicht und Neigung bei mir da sehr schön miteinander verbunden. Aber Sie haben natürlich recht, man versucht ja immer von sich aus etwas in Richtung Heimat zu tun. Und insofern ist Berlin für mich eigentlich auch gar nicht so übel. Ich habe hier das Gefühl, ich bin meiner schlesischen Heimat jetzt endlich am Ende quasi meines Lebens doch wieder sehr nahe gekommen. Nachdem das alles durch den Eisernen Vorhang und so weiter nicht möglich war, bin ich ja nun direkt mit der deutschen Wiedervereinigung nach Berlin gekommen. Und dann war natürlich im Grunde genommen die erste Idee, jetzt fahre ich in meine ursprüngliche Heimat nach Schlesien. Das habe ich auch gemacht. Ich bin ja inzwischen sehr häufig da. Und im Grunde genommen habe ich jetzt sozusagen diese Art der Heimat erst in meinem späten Leben wieder entdecken und entwickeln können. Mit großer Freude natürlich. Und auch hier sind Pflicht und Neigung durch das Kulturforum sind wieder auf das Schönste miteinander verbunden. Und am besten wird eigentlich dieses Problem, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen oder ihn zunächst aber auch verloren zu haben. Das muss man ja sagen. Ich hatte ja keinerlei Kontakte mehr nach Schlesien. Wird in dem schönen Gedicht des schlesischen Dichters Josef von Eichendorff, wird das im Grunde genommen ganz kurz dargestellt. Das heißt, in der Fremde. So habe ich mich ja zunächst auch gefühlt, wenn man den ursprünglichen Heimatbegriff nimmt. Und ich weiß nicht, wenn Sie erlauben, will ich das eben kurz zitieren, dieses Gedicht. Aus der Heimat, hinter den Blitzen rot, da kommen die Wolken her. Aber Vater und Mutter sind lange tot, es kennt mich dort keiner mehr. Wie bald kommt die stille Zeit, da ruhe ich auch und über mir rauschet die schöne Waldeinsamkeit und keiner mehr kennt mich auch hier. Das war im Grunde genommen dieses in der Fremde Gefühl, was die ursprüngliche Heimat angeht, das mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, denn ich konnte ja eigentlich nicht hin. Und nun baue ich es wieder auf und habe es aufgebaut und bin sogar in meine Heimatstadt eingeladen worden vom Stadtrat und von der Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk nach Neurode und habe dort im Rathaus mit den Menschen gesprochen über die Zeit damals, als ich als Kind weg musste und danach. Und es war also ganz wunderbar und ich fühle mich dann dort wieder tatsächlich wieder in der Heimat.
Das finde ich sehr, sehr spannend, dass Sie als junger Mann so viel rumgekommen sind in ganz Europa, dass Sie eigentlich ja auch sagen, Sie konnten sich überall Heimat schaffen, wenn Sie dafür genügend Zeit hatten. Und jetzt aber dann doch ja offenbar mittlerweile wieder auf Ihre alte Heimat in Anführungsstrichen zurückkommen, auf Schlesien. Ist das etwas, was total nahe lag, weil es da immer noch enge Familienverbindungen gab oder Sie vielleicht sowieso da öfter auch noch hingefahren sind? Oder ist das eher etwas, was Sie sich neu geschaffen haben?
Im Grunde genommen war es weitgehend weg. Es lebte nur noch so lange, wie meine Eltern lebten und nahe alte Verwandte, die dann darüber sprachen. Wobei ich sagen muss, als junger Mensch war man dann auch gar nicht so scharf darauf, sich das anzuhören. Wir wollten, nachdem wir vertrieben waren, in der neuen Heimat, in der kalten Heimat, in die wir kamen sozusagen, wollten wir ja ankommen. Wir wollten nicht immer wieder hören, was früher war. Wir haben dann gesagt, bitte lasst uns in Frieden mit diesen Geschichten. Wir gehen davon aus, dass wir diese alte Heimat nie wieder sehen werden. So sah es ja zunächst auch aus. Und von daher gesehen habe ich mich zunächst einmal, das gilt auch für meine Geschwister, ich habe noch 5 Geschwister, wir haben uns nicht sehr dafür interessiert. Und als dann meine Eltern gestorben sind, so am Schluss habe ich gemerkt, da ist etwas, wo ich auch nicht genug zugehört und nicht genug gefragt habe. Und manches ist auch dann leider eben nicht mehr gefragt worden, weil es zu spät war. Und das erarbeite ich mir im Grunde genommen jetzt selbst wieder. Ich habe eben auch einfach mal die Geschichte meiner Familie aufgeschrieben für meine Kinder, für meine Enkel, für meine Geschwister. Und ich denke, das ist auch ein Stück der Wiedergewinnung der alten, der ursprünglichen Heimat.
Was verbindet Sie denn überhaupt noch mit der alten Heimat? Sie waren ja doch sehr, sehr jung, als Sie dort weggegangen sind. Woran denken Sie, wenn Sie an Schlesien denken?
Ich denke also, ich war knapp 5 Jahre alt. Ich denke daran, wo wir gewohnt haben, das Haus, das ich auch immer wieder besuche. Im Grunde genommen die Molkerei meines Vaters, in die ich auch als 4-Jähriger dann vom Elternhaus im Sommer zu Fuß gelaufen bin, das war nicht so furchtbar weit. Mein Vater, mein Großvater besucht im Betrieb. Ich kannte mich eigentlich erstaunlicherweise, obwohl ich ja mit 4,5 Jahren diese Heimat verlassen musste und erst mit, auf jeden Fall sagen wir einmal 60 Jahren zum ersten Mal wieder dorthin konnte. Ich konnte mich erstaunlicherweise ganz gut orientieren.
Da muss ja sicher sehr vieles über die Erzählungen und Erinnerungen Ihrer Eltern gelaufen sein.
Erzählungen und dann hat eine ganz große Rolle gespielt, ein kleiner Reisekoffer mit Fotos, den ein Onkel aus Schlesien, der später ausgewiesen wurde, mitbrachte. Der hat diesen Koffer auf der Müllhalde gefunden. beziehungsweise ein anderer hat ihn gefunden und meinem Onkel gebracht, da waren unsere Familienfotos drin. Und das ist so eine kleine Familienikone, dieser Koffer mit diesen Fotos. Und an den konnte man natürlich vieles optisch festmachen, was ich an und für sich sonst nicht erinnert hätte. Und um den zu bewahren, habe ich ihn jetzt eben in das Museum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin ins Archiv gegeben. Und dort wird er aufbewahrt. Und das ist sozusagen die, das ist wie eine Zeitkapsel, die da drin festgehalten, auf den Fotos festgehalten wurde, die auch unverrückbar, nicht mehr veränderbar ist im Grunde genommen. Und die dann ein Bild von den Fotos her in meinem Kopf offenbar von dieser Heimat dann auch entwickelt hat.
Aber auch der Inhalt dieses Koffers wäre ja für Sie persönlich gar nicht lesbar gewesen, ohne die Erzählungen Ihrer Eltern oder Ihrer Familie. Was war das denn für ein Bild, was die Eltern transportiert haben? Haben Sie eher an dieses Ende in Schrecken erinnert oder haben Sie viel von der alten Heimat und dem schönen Schlesien erzählt?
Bei meinen Eltern war es eigentlich doppelt. Es war einerseits die Erinnerung an die schöne Zeit, die sie hatten, über die sie auch sehr gerne gesprochen haben. Und die wunderbare Landschaft, das ist ja zweifellos so. Also Schlesien ist wirklich gerade die Grafschaft Glatz, aus der ich komme, am Eulengebirge. Das ist natürlich eine wunderbare Landschaft, die sich auch im Film übrigens sehr schön verwenden lässt, wie wir gesehen haben, in der Verfilmung von Olga Tokarczuks Roman. Dann gab es natürlich diese schrecklichen Erinnerungen an an den Krieg und die Vertreibung. Und das war natürlich heftig und ich muss im Nachhinein sagen, dass wir mehr oder weniger ohne Schäden mit dem Leben davon gekommen sind. Erscheint mir heute manches Mal als ein Wunder. Es war wirklich am Schluss sehr, sehr schwierig und ich muss auch immer wieder sagen, ich denke auch immer wieder an die armen Menschen, die aus der heutigen Westukraine, die Polen, die vertrieben wurden durch Stalin und die im Grunde genommen auch dieses Schicksal der Vertreibung erlebt haben, die dann zu uns kamen, auch völlig mittellos, ziemlich hungrig oder verhungert beinahe jedenfalls, denen es genauso gegangen ist. Und gerade die Tatsache, dass es diesen armen Menschen genauso schlecht ging wie uns am Schluss, obwohl wir mit den Nazis gar nichts zu tun hatten. Mein Vater war nicht in der Partei, der hatte einen polnischen Namen und die haben ihm gesagt, nach dem Krieg wirst du dein blaues Wunder erleben. Mein Vater hat seinen polnischen Namen nicht abgelegt, ein Teil der Verwandtschaft hat ihn abgelegt, hat sich einen deutschen Namen gegeben und dann war mein Vater natürlich, weil er das nicht machte, der Dummkopf in der Verwandtschaft. Also ich bin da hin und her gerissen im Grunde genommen. Ich vergleiche mein Schicksal immer mit denen dieser armen polnischen Vertriebenen und von daher gesehen bin ich eigentlich mit allem einig und versöhnt. Ich habe keinerlei Ressentiments gegen irgendjemand in Polen. Die Menschen haben so furchtbare Dinge erlebt im Krieg und auch danach noch. Denen ist es genauso gegangen wie uns und dazu kommt ja eben noch, dass wir diesen Krieg angefangen haben, wir Deutschen.
Hat Ihr Vater das denn auch so gesehen?
Mein Vater hat es im Grunde genommen auch so gesehen, aber er hat natürlich viel stärker als ich an dem Verlust der Heimat und seines Eigentums, seiner Molkerei und so weiter gelitten. Das ist ja auch verständlich, wenn man so an seiner Scholle hängt, dass man dann an dem Verlust leidet, auch wenn man weiß, dass dafür Gründe vorhanden sind, die dazu geführt haben. Aber es war ein permanentes Leid und er hat mir mal gesagt, also wenn er, das war noch vor der Wiedervereinigung, ist er gestorben, wenn er wüsste, dass er nach Schlesien zurückkehrte, er würde sofort auch in der Nacht noch aufstehen.
Das heißt, die schöne Erinnerung an Schlesien überwog definitiv die schlechten Erinnerungen an die Vertreibung.
Sagen wir mal so, er ist am Schluss dann auch von Polen verhört und bedroht worden mit der Pistole und so weiter, um aus ihm Sachen herauszupressen, die er gar nicht sagen konnte. Er war kein Parteimitglied und so weiter. Also er hat schon, es ist auch auf ihn geschossen worden. Er ist glücklicherweise nicht getroffen worden. Und man hat ihn gejagt regelrecht. Er musste sich auch verstecken. Es war für ihn sehr schwierig und darunter leidet man natürlich im Nachhinein immer noch, wenn man solcher Waffengewalt unmittelbar ausgesetzt war. Aber er hat es überlebt und wir haben es auch überlebt.
Sie schreiben in Ihren persönlichen Memoiren für Ihre Familie, dass Sie erst 1946 das Land verlassen haben. Das heißt, Sie waren eigentlich nicht mit dem Flüchtlingstreck unterwegs. Wie kam das?
1945 war ja, die Russen kamen bei uns schon im März, waren die schon im, oder an, ja, Anfang April im Glatzer Kessel. Und da mein Vater die Molkerei hatte und die Polen das nicht konnten, mussten wir da bleiben. Wir sind da geblieben bis März 1946. Und dann sind wir vertrieben worden. Im Viehwaggon 14 Tage unterwegs gewesen, im offenen Viehwaggon, mehrere waren tot, wir waren 30 Leute, davon waren dann etliche tot. Und dann kamen wir schließlich nach 14 Tagen glücklicherweise an der Weser bei den Engländern an.
Haben Sie da auch selbst noch Erinnerungen dran?
Ja, da kann ich mich sehr wohl dran erinnern. Wir sind dann in diesem Viehwaggon, sind wir dann transportiert worden, 14 Tage. Das heißt, der stand im Grunde genommen, stand dieser Viehwaggon nachts irgendwo, dieser Zug irgendwo auf freiem Feld, stand er. Und nur nachts fuhr der, in der Regel. Aber man wusste es nie. Wir Kinder wurden, das war im Winter, war schrecklicher Winter, wurden rausgeschickt. Wir konnten die Schiebetür öffnen und wir haben am Bahndamm Kohlenreste gesucht von den Lokomotiven. Damit wir einen kleinen Ofen, damit wir nicht erfroren, hatte mein Vater einen Ofen organisiert, damit wir den heizen konnten. Und wir Kinder hatten immer das Gefühl, hoffentlich fährt der Zug nicht los, wenn wir Kohle suchen. Denn der fuhr dann immer manchmal so an und dann sind wir gerannt, um wieder reinzukommen. Das Gefühl habe ich heute noch, dass ich manchmal denke, hoffentlich, ja im Traum vor allen Dingen natürlich, ja, der Zug fährt ab, ohne mich. Ja.
Und doch ist da offenbar keinerlei Bitterkeit, wenn Sie über Schlesien als Heimat sprechen.
Ja, ich begreife, das ist richtig, ich begreife Schlesien heute vor allen Dingen als eine Kulturlandschaft, die ein Teil der europäischen Kulturlandschaft ist. Bedauere, dass wir jahrzehntelang keinen Zugang zu der Kultur dort hatten und bin dankbar jedem Polen, der sich um diese Kultur kümmert und versucht, sie wieder zu entdecken oder auch wiederherzustellen, soweit das möglich ist, wenn sie nicht ganz zerstört war. Und hier über die Kultur dieses gemeinsame europäische Kulturgefühl auch nach Osten hin wiederherzustellen. Denn ein wesentliches Standbein der europäischen Kultur ist einwandfrei die im östlichen Europa. Und das hatten wir nicht und das haben wir jetzt wieder. Und deswegen bin ich natürlich mit riesiger Freude im Kulturforum unterwegs.
Durch Ihre Arbeit im Kulturforum treffen Sie wahrscheinlich mehr Schlesier, als Sie sowieso in Polen antreffen könnten. Die meisten leben ja mittlerweile in Deutschland und sind ja auch durchaus miteinander verbunden. Man sagt immer, Heimat ist kein Ort oder ist auch ein Ort, aber ist vor allen Dingen verbunden mit den Menschen, die dort gelebt haben. Wie ist das für Sie, wenn Sie andere Schlesier treffen?
Da muss man natürlich auch wieder sehen, dass es da grob gesagt zwei Gruppen gibt. Es gibt die sogenannten Berufsschlesier. Das sind heute Leute, die möglicherweise gar nicht in Schlesien geboren sind, aber schlesische Vorfahren haben oder hatten und nicht selten auch wieder das Gefühl haben, es sei ihnen zu Unrecht das Land weggenommen worden. Mit denen ist für mich ein Dialog sehr schwer. Wenn ich Menschen treffe, die ich von der Intonation der Sprache her als Schlesier erkennen kann, dann spreche ich sie natürlich immer gleich an, das ist ganz klar. Und da entwickeln sich häufig dann sehr interessante Gespräche und dann merke ich auch, entweder es sind Menschen, mit denen kann man wirklich reden, das sind keine Revisionisten, sondern die sagen, es ist so, wie es ist und wir wollen den Frieden mit allen leben, wir sind Europäer. Und es gibt die anderen, die immer noch meinen, sie müssten alte Rechnungen aufmachen. die habe ich auch in meiner Familie, ich muss sagen, gehabt, weil die mittlerweile gestorben sind, diese Menschen, die immer noch auch in Westdeutschland gemeint haben, sie müssten also die alten schlesischen Sprüche sagen und die Heimat ist unser und alle diesen Unsinn verbreiten. Und das hat einen Riss in meiner Familie dann im Grunde genommen verursacht. Ich habe dann meinen Eltern gesagt, mit diesen Leuten will ich nichts mehr zu tun haben. Das war schwierig, das war zum Beispiel der Bruder meiner Mutter. Meine Mutter hat dann häufig geweint, aber ich kann es nicht ändern.
Sie sagten eben, dass Sie als junger Mann eigentlich den Begriff Heimat für Schlesien so ein bisschen abgelehnt haben oder dieses Nachdenken über Heimat in Schlesien. Ist es möglich, dass das auch einfach damit zusammenhängt, dass Schlesien für Sie mit genau eben diesen Revisionisten verbunden war?
Das hat sicher eine Rolle mitgespielt, denn schauen Sie, ich war ja noch sehr jung, als ich dann in den Westen kam. Als Kind macht man das Ganze ja nicht sehr rational, sondern mehr emotional ab. Und ich bin sicher, dass ich zunächst einmal unter diesem Widerspruch, der da in meinem Gefühl entstand, von dem einen, die revisionistisch waren, dem anderen, die es nicht waren, dass mich das schon beeindruckt hatte. Aber es ist als Kind, glaube ich, sehr schwierig, das auch intellektuell zu verarbeiten. Ich war damals gut, ich war 6 Jahre alt, noch nicht mal 6 Jahre alt, als ich in den Westen kam. Aber das hat sich im Laufe der Zeit dann schon entwickelt. Merkwürdigerweise muss ich sagen, meine schulische Laufbahn im Gymnasium hat mir eigentlich dabei nicht geholfen. Und zwar deswegen wohl auch nicht. Die sehr viele Lehrer hatten im Grunde genommen ihre Jugend und einen Teil ihrer Vergangenheit im Dritten Reich erlebt. Hatten das irgendwie überlebt, entweder im Krieg oder sie waren noch zu jung dazu, aber waren davon geprägt. Und die haben im Grunde genommen mir bei dieser Urteilsfindung überhaupt nicht geholfen. Denn die wollten auch im Grunde genommen über solche Themen gar nicht reden, weil es sie mit ihrer eigenen persönlichen Vita in Verbindung gebracht hätte. Die wollten über sich sowieso nicht reden und über solche Sachen überhaupt auch nicht. Es war schlimm genug, dass ich einen polnischen Namen hatte in einer westfälischen Kleinstadt. Man gehörte nicht dazu.
Ja, das habe ich leider schon öfter gehört, dass Flüchtlinge sich nicht so gut aufgenommen gefühlt haben in der Region, wo sie dann hinkamen. Sicherlich hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass da weitere hungrige Mäuler in eine Region kamen, die schon sowieso vom Krieg gebeutelt und selber wahrscheinlich von Armut gezeichnet war. Aber ich denke, dass da auch ganz häufig Mentalitätsunterschiede waren oder andere Traditionen, andere Kultur. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das bei den Schlesiern oder bei Ihrer eigenen Familie? Gibt es sowas wie eine schlesische Kultur, die Sie dann auch in Ihrer eigenen Familie beobachten?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, das so differenziert zu sagen, wie man es eigentlich sagen müsste. Es gibt sicher so etwas wie eine schlesische Mentalität. Ich will es mal versuchen, aus der Sicht eines Historikers, ich bin auch Historiker, zu sagen. Für mich bedeutet schlesische Mentalität, wenn ich jetzt auf die Geschichte Schlesiens als Ursache für so eine Mentalität zurückblicke, Folgendes. Schlesien ist ja im Grunde genommen immer hat in einem Haifischbecken gelebt. War Österreich-Ungarn, es war Preußen, es war Russland da. Schlesien war berühmt dafür, dass es eben ein sehr reiches Land war. Es war begehrt von diesen drei Großmächten. Und man kann auch noch Schweden dazu nehmen, wenn man weiter zurückgeht. Es waren 4 Großmächte, die sozusagen um Schlesien gekämpft haben und immer wieder da waren und wieder verschwanden und es kam eine neue Großmacht. Das heißt, die Schlesier und auch gerade der führende schlesische Adel musste sich arrangieren. Immer wieder mit neuen Großmächten, mit einer neuen Großmacht. Und diese Art, sich zu arrangieren und trotzdem ein Stück weit eine eigene Identität, kulturell jedenfalls, zu bewahren, das scheint mir so eine bestimmte schlesische Art zu sein, das Leben zu bewältigen. Das heißt nicht, dass man jetzt hingeht und sagt, man ist mit allem einverstanden und biedert sich bei allen Mächten an. Nein, man hat sich eben nicht angebiedert. Wenn man sich angebiedert hätte, dann wäre die nächste Großmacht gekommen und hätte Tabula Rasa gemacht und hätte den Adel entweder dem Kopf gekürzt oder sonst oder sie ins Gefängnis gesteckt. Nein, sie haben sich im Grunde genommen auf eine anständige Art arrangiert. Sie haben anerkannt, dass da eine neue Macht da ist, die man respektieren muss, aber sie haben immer versucht, doch ihre eigene Identität zu bewahren. Und deswegen ist auch Schlesien im Grunde genommen keine öde Landschaft geworden, sondern ein prosperierendes Gebiet.
Inwiefern tragen Sie dann in Ihrem heutigen Leben dieses typisch Schlesische sozusagen weiter?
Ich habe mich ja selber auch mit sehr vielem arrangieren müssen im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit vor allen Dingen. Ich habe das Glück gehabt, im Ausland in Länder versetzt zu werden, die demokratisch waren. Auch da gab es aber eben durchaus ganz erhebliche Unterschiede zu Deutschland. Also Frankreich, ein Präsidialsystem, was in vielen Dingen fundamental anders ist als Deutschland. Und die Niederlande sind auch gänzlich anders. Wenn man als Tourist dahin kommt, ein paar Tage oder Wochen da ist, lernt man ein Land nicht kennen. Aber wenn man ein paar Jahre da lebt, merkt man erst, wie unterschiedlich das alles ist. Und auch damit musste man sich arrangieren. Man wollte ja auch mit den Leuten Kontakt haben. Man wollte auch, ich gebe es ohne weiteres zu, man wollte auch Einfluss haben in dem Sinne, ihnen zu zeigen, dieses Deutschland heute ist ein anderes als zur Nazizeit. Und darauf kam es mir an. Und wenn ich dann Schüler hatte im Goethe-Institut in Den Haag zum Beispiel, die dann mir bis heute sagen, sie haben durch mich ein ganz anderes Deutschlandbild entdeckt und sind seitdem große Fans von Deutschland. Reisen hierher, was sie sonst nicht getan haben, dann muss ich sagen, genau darum ging es mir. Und da muss man natürlich auch verstehen, dass zum Beispiel Niederländer oder Franzosen eine ganz andere Mentalität haben als wir Deutsche. Und erst recht eine andere Mentalität als ein Schlesier.
Und wie steht es da mit der Mentalität im heutigen Schlesien? Die Schlesier, haben wir gesagt, sind ja größtenteils weg. Wie sehen Sie das heutige polnische Schlesien?
Ich kann jederzeit nach Schlesien fahren, was ich auch sehr gerne tue, jetzt nur nicht wegen Corona geht es nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich nach Breslau komme zum Beispiel, das ist ein Hochgefühl.
Und wie oft halten Sie sich dort auf?
Also ich nehme jetzt mal das Jahr, als Breslau Kulturhauptstadt Europas war. Da war ich das ganze Jahr über eigentlich mindestens einmal im Monat in Breslau. Es war früher, meine Eltern haben natürlich immer gesagt, ja, wir sind von Breslau aus 2,5 Stunden gefahren mit dem Zug und waren in Berlin. Das ist leider noch nicht der Fall. Aber vielleicht kommt es wieder und man weiß es nicht. Ich hoffe, dass es jedenfalls wieder noch näher rückt, verkehrsmäßig, als es im Augenblick ist.
Und ja, so salopp gefragt, war es das jetzt? Sind Sie jetzt angekommen?
Es wird auf jeden Fall noch mal einen Umzug geben. Der letzte Umzug kommt bestimmt, ja. Ich habe meinen Grabplatz bereits in Freiburg im Breisgau.
Tja, dann wünsche ich Ihnen und uns vor allem auch, dass das natürlich noch sehr lange dauert, bis dieser letzte Umzug kommt. Und bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch, Herr Smaczny. Vielen, vielen Dank.
Ja, dann würde ich ganz gern das letzte Wort eben dem oberschlesischen Schriftsteller Janosch, der ja als Kinderbuchautor sehr berühmt ist, überlassen, der in seinem Roman Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm meinen Familiennamen und damit auch mich geografisch und literarisch verordnet hat.
Der Stanik konnte den Schwerntek gut leiden, auch wenn der keine Arbeit hatte. Und ob da einer lesen oder schreiben kann oder nicht, Hauptsache er hält sich am Leben. Weißt du, Stanik, ich weiß von einem Fall bei uns. Wie ich gedient habe, da war auch einer, vorn und hinten gebildet wie ein Konditor. Abiturium und Matura und Prüfung und alles. Weißt du, was sie ihm gemacht haben? 7 Durchschüsse im Bauch. Und ein anderer, ein gewisser Smaczny aus Bludowitz, konnte sich nicht polnisch ausdrücken, konnte sich nicht deutsch ausdrücken, hat ja aber die verrücktesten Sachen gemacht, mit Handgranaten und alles. Dem ist nie was passiert. Ich werde dir was sagen, keiner weiß, was gut ist und was nicht gut ist. Sie hörten Von Asch bis Zips. 5. Folge: Ein Nomade in Europa. Die Heimaten des Winfried Smatschny aus Niederschlesien. Ein Podcast aus dem Heimatenzyklus von Renate Zöller. Moderation: Vera Schneider. Technik: Renate Zöller und Vera Schneider. Eine Produktion des Deutschen Kulturforums Östliches Europa 2021. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und sagen auf Wiederhören.